Bockstarre ist es gut zu predigen. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Es ist voll, 60 Personen und 20 mussten wir heute absagen. Ja, ich möchte euch die Gehirnzellen ein bisschen anreizen mit einer Frage. Welche Namen hat eigentlich Jesus erwähnt, oder welche alttestamentlichen Personen hat eigentlich der Herr Jesus erwähnt? Ihr könnt auch kurz die Maske abnehmen, dann höre ich es vielleicht besser, wenn sie was sagt. Welche alttestamentliche Personen hat Jesus direkt erwähnt? Mose, Elia, genau, zum Beispiel Berg der Verklärung zum Beispiel. Jona, den wollt ihr am Ende hören. Abraham, ja, ehe Abraham war, bin ich, gell, zum Beispiel. Hiob, ja. Adam auch, ja, genau. Auch Jesaja, zum Beispiel, Elia, Elisa. Aber, du hast es gesagt, Benni, Jona, genau. Und ich möchte mal diese Verse vorlesen, die der Herr Jesus hier gesagt hat. Es gibt drei Stellen, wo der Herr Jesus den Jona erwähnt hat. Das steht in Matthäus 12, Vers 39 bis 41, da steht, oder ich lese 38 mal dazu, wegen Zusammenhang. Dann antwortete ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Und dann 16, Vers 4, noch einen Vers. Ist fast der gleiche. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Und dann nochmal eine Stelle in Lukas 11, 32. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Also hier geht es um Umkehr, um Buße. Da geht es um ein Bild von Jona, der 3 Tage im Bauch des Fisches war und somit auch von höchster Stelle bestätigt, nämlich vom Herrn Jesus. Und es deutet auf seine Auferstehung Jesu hin, der auch 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde war. Und es wird hier auch gesagt, dass der Herr Jesus mehr ist. Und mit keinem Namen sollten wir uns mehr beschäftigen, hat doch die Geschichte um Jona auch eine gewisse Priorität, weil Jesus sie auch so klar und deutlich hervorhebt. Also offensichtlich muss das Buch Jona doch etwas ganz Besonderes sein. Deshalb habe ich mir auch vorgenommen, dieses Jahr das Buch Jona durchzupredigen. Wahrscheinlich 3 oder 4 Predigen. Und ja, die Geschwister, die in der biblischen Gemeinde aufgewachsen sind, die haben vielleicht diese Geschichte auch damals in den Kinderstunden gehört. Man liest auch die Geschichte von Jona auch gern den Kindern vor. weil das wirklich auch sehr anschaulich ist und sehr interessant, auch wenn es heute oft als unwahr und als Märchen eigentlich interpretiert wird. Aber das werden wir sehen, dass es eigentlich kein Fundament hat. Also wir wollen heute mal das Buch Jona anschauen. Ich kann mich erinnern, der Roland hat mal gepredigt über Jona. Kann ich mal heute Abend sagen, wann das war, so 95, 2000, so in der Richtung, glaube ich. Ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern. Also die muss gut gewesen sein, oder mehrere Predigten, dass ich mich daran noch erinnere. Und also seitdem habe ich es nicht in Erinnerung, dass jemals einer über Jona gepredigt hat. Deshalb hat es mich selber angesprochen und ich habe mir gedacht, das Buch Jona hat uns was zu sagen, wirklich. Ich möchte mal Jona 1 lesen. Ich mache natürlich jetzt nicht das ganze Buch Jona, sondern nur das erste Kapitel. Und das hat uns schon einiges zum Sagen. Jona 1, Abvers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so dass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen, kommt, lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessentwillen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war. Denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagt er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe uns nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht. Und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer und gelobten ihm Gelübde. Ja, ein paar Eckdaten von dem Buch Jona. Jona wird ja jetzt hier in dem Vers 1 schon direkt angesprochen und ist eigentlich auch neben Gott und der Bevölkerung Ninives die Hauptperson, um die es eigentlich geht. Natürlich auch die Besatzung des Schiffes heute im ersten Kapitel. Jona heißt übersetzt Taube und ist der Sohn Amattais und lebte wohl als Diener des Herrn in Gath-Hever, eine Stadt aus dem Stamm Sebulun. Er lebte in der Zeit, als Jerobeam der zweite König des Nordreiches war. Das war so etwa 793 bis 753 vor Christus. Und war auch ein Zeitgenosse von den Propheten Hosea und Amos. Was interessant ist von dem Jona, und das war mir eigentlich selber nicht so richtig bewusst, dass Jona sogar ein erfülltes, also ein prophetisches Wort, dass sich das erfüllt hat. Das steht in 2. Könige 14, das war mir selber nicht so richtig bewusst. Zweiter Könige 14 steht es. 14:25, ja, genau. Nein. Zweiter König. Ah, ich bin beim ersten König. Drum ist falsch. Ah, ja, okay. Genau, da steht's. Er stellte das Gebiet Israels wieder her, vom Zugang nach Hamat bis an das Meer der Ebene, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn des Amattai, den Propheten, der von Gath-Hever war. Also sogar ein Wort hat sich erfüllt von dem Jona. Das fand ich echt interessant und war mir eigentlich selber noch nicht so richtig bewusst. Aber nun zu dem Text. Ich habe den Text heute bezeichnet als Lauf Gott nicht davon. Also Thema des heutigen, der heutigen Predigt, Lauf Gott nicht davon. Und am Anfang des Buches kommt ja schon das direkte Wort des Herrn an Jona. Eine sehr kurze, aber intensive und klare Botschaft. Gott spricht unverschlüsselt und klar. Mach dich auf. Geh nach Ninive, der großen Stadt, bei manchen steht auch mächtige Stadt. Warum? Weil die Bosheit zu Gott, also von Ninive, die Bosheit ist zu Gott aufgestiegen. Der Todesgeruch ist praktisch bei Gott angekommen. Aber was uns auch zeigt hier, obwohl das die Bosheit zu Gott aufgestiegen ist, gibt er diese Stadt Ninive nicht auf. Gott gibt Menschen nicht auf, egal wo sie sind. Wir denken jetzt vielleicht, ja, Gott hat mir noch nie so eine klare und direkte Botschaft gegeben, wie hier dem Jona. Heute spricht doch Gott nicht so klar und so direkt zu Leuten. Vielleicht zu irgendwelchen Auserwählten oder so, aber zu mir doch nicht. Doch, es gibt eine Botschaft für dich, die gilt für dich und für mich. Die hat jeder Gläubige bekommen. Markus 16, Vers 15. Da steht auch, geht hin. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Es ist immer wieder eine Herausforderung für uns, da Wege zu finden, um diesem Auftrag gerecht zu werden. Wir haben ja auch als Gemeinde diesen Auftrag. Nicht nur das Evangelium zu verkünden, sondern auch zu leben, sich einzusetzen, dass das Wort läuft. Das kann natürlich hier auch Missionsunterstützung sein. Das kann Dienst in der Gemeinde sein, ist auch eine Art Mission. Aber auch wirklich das Wort weiterzusagen, den Menschen zu sagen, dass Jesus sie lieb hat und dass Jesus der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Es ist der klare Auftrag und da kann sich niemand rausreden. Jeder, der ein Kind Gottes ist, der Jesus erfahren hat, hat diesen Auftrag. Wie war die Antwort von Jona? Die war genauso klar wie die Botschaft Gottes. Jona machte sich auf, aber nicht dahin, wo er hin sollte, nämlich nach Ninive, sondern um nach Tarsis zu fliehen. Weg vom Angesicht des Herrn, vom Angesicht Gottes. Weiß jemand, wo Tarsis ist? Ich glaube, ihr habt es vielleicht in eurer Bibel stehen, aber wenn ihr es nicht stehen habt, wisst ihr, wo das ist? Boah, Spanien. Kann man die Karte mal kurz einblenden, dass ihr mal seht, wie weit das ist? Sieht man es? Wenn man denkt, rechts unten ist Joppe oder Javo und wo der gestrichelte Pfeil geht, da geht es nach Ninive, das sind ungefähr 800 Kilometer. Und nach Tarsis sind es 3400 Kilometer. Es war mir selber nicht bewusst, bevor ich mich nicht mit dieser Botschaft beschäftigt habe, dass es eigentlich so weit weg war. Ich habe mir schon gedacht, okay, es geht ein bisschen weg von Ninive, aber dass es so weit weg geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also Jona war eigentlich in der Gegend von Joppe oder auch Jaffa heißt es heute. Diese Jaffa-Orangen kommen zum Beispiel daher. Und Jona hätte vielleicht bis zum Nordpol oder auf dem Mars fliegen können. Vor Gott hätte er nicht davonlaufen können. Ja? Oder vor Gott können wir nirgendswohin fliehen. Im Vers 2 steht, er fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. War diese Flucht bewusst nach Tarsis oder zufällig, weil vielleicht gerade kein anderes Schiff da war? Weiß man nicht. Ob er sich bewusst war, wie weit Tarsis eigentlich von seiner Heimat weg war, das weiß ich auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, der Fahrpreis für diese Reise war ziemlich hoch. Denn so eine Mittelmeerkreuzfahrt kostet bestimmt einige hundert, einige tausend Euro. Sag's jetzt mal in unserer Währung. Warum eigentlich nicht einmal eine Luxus-Kreuzfahrt zu machen? Vielleicht gibt es dort auch jemanden, von dem ich von Gott erzählen kann. Aber doch nicht die bösen Leute von Ninive. Ach, die in Ninive, die wollen sowieso gar nicht hören. Da gibt es auf dem Schiff viel mehr Möglichkeiten. Und außerdem reden können andere auch viel besser. Ausreden haben wir immer gleich, oder? Und Ausreden sind durchaus von großen Gottesmännern schon gemacht worden. Mir ist diese Geschichte eingefallen von Mose. Sogar ein Mann wie Mose, also wenn man eine Statistik aufführen würde von treuen Gottesmännern, da wäre Mose bestimmt unter den ersten 5. Aber so ein Mann wie Mose, der hat sich auch gewehrt wie so ein störrischer Esel. 2. Mose 4. 2. Mose 4, 10 bis 13. Ich lese das gerade mal vor, weil das echt interessant ist. Mose aber antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann. Weder seit gestern, noch seit vorgestern, noch seit du zu deinem Knecht redest. Doch unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat den Menschen den Mund gemacht? Und wer hat stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Er aber erwiderte, ach Herr, sende doch, durch wen du willst. Ausreden gibt es, ist durchaus menschlich. Hm? Schnell mal Ausreden finden, wenn irgendwas ein bisschen unangenehm wird. Ach, Fußgängerzone, ich weiß nicht. Nichts für mich. Ach Herr, sende doch, wen du willst. Hat Jona auch so gedacht? Und wie denkst du? ach, da gibt es doch Missionsgesellschaften. Und die Menschen wollen sowieso nichts hören, geschweige denn es annehmen. Außerdem gibt es ja lauter auserwählte Menschen, die sowas machen können. Sind das unsere Ausreden? Ich habe mal von jemandem Zeugnis gehört, der hat erst zum Glauben gekommen durch jemand, der kaum reden konnte, aber einfach ein leuchtendes Zeugnis für Jesus abgeben hat. Jona entschied sich, vor Gott wegzulaufen, zu fliehen, so weit wie möglich, nur weg. Warum war das der Fall? Das können wir eigentlich nur vermuten. Vielleicht war er entmutigt. Er hat vielleicht Gegenwind von Menschen bekommen. Vielleicht wurde er ausgelacht. War enttäuscht von Menschen, vielleicht von Gläubigen. Vielleicht auch. Vielleicht war er in Selbstmitleid gefangen. Oder er war in einer Phase, wo er sagte, ich diene jetzt schon so viele Jahre Gott, jetzt will ich das Leben mal in vollen Zügen genießen. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er die Reich Gottes Arbeitszeit gehabt. Ich weiß es nicht. Es steht hier nicht. Wellness, Kreuzfahrt, Urlaub, die Füße in den Sand stecken, ab nach España. Ich weiß es nicht. Was er in Tarsis erwartet hat. Sonne, Sand und Strand. Aber Gott lässt den Jona nicht so einfach laufen. Ein Zeichen, dass Gott nicht strafen, sondern uns führen möchte. Obwohl das ja am ersten Blick schon wie Strafe aussieht. Gott warf einen gewaltigen Wind auf die See. Wir waren, wo wir mal in Urlaub an der Nordsee waren, in so einem Museum in Büssum, vielleicht war dort der eine oder andere auch schon mal, wo diese Jahrhundertsturmflut war, 1962, der blanke Hans. Und da wurde das so ein bisschen dargestellt, was Wasser für eine Gewalt hat. Enorm. Wasser und Sturm in Verbindung hat wahnsinnige Gewalt. Wurden auch damals ganz viele obdachlos und starben auch viele. Der gewaltige Wind auf dem Weg nach Tarsis war auch bestimmt kein so ein laues Lüftlein, sondern das war wirklich ein lebensbedrohlicher Sturm. Wir sehen es an den Reaktionen der nächsten Verse. Der Sturm war so stark, dass das Schiff zu zerbrechen drohte, wie es in Vers 4 steht. Und die Seeleute, die haben bestimmt schon einiges erlebt. Also wenn man so das ganze Leben auf dem Meer ist, da erlebt man so einiges. Aber da fürchteten sie sich sehr und schrien um Hilfe. Sie warfen sogar die Geräte ins Meer. Ich habe mir gedacht, Geräte ins Meer werfen, die waren bestimmt auch kostbar, diese Geräte. Die haben auch einen reellen Wert gehabt. Die waren ja nicht umsonst an Bord. Also muss dieser Sturm wirklich heftig gewesen sein. Im Gegensatz zu heute betet da jeder zu seinem Gott. Also war es sozusagen ein ökumenisches Gebet hier auf dem Schiff. Gott anzurufen ist auch jetzt in Corona-Krisenzeiten nicht unbedingt angesagt in unserer Gesellschaft. Ich habe zumindest den Eindruck, dass es so ist. Vielleicht ist die Krise auch noch nicht bedrohlich genug. Dieser Sturm war sehr schwer und lebensbedrohlich. Und was macht eigentlich Jona? Der ist ja auch noch da. Was macht eigentlich Jona im Vers 5? Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Er schlummert und macht auf mich eigentlich einen gleichgültigen Eindruck. endlich mal ausschlafen, endlich mal chillen von dem Stress mit der Reich Gottes Arbeit. Hat Jona vergessen, wozu er eigentlich berufen ist? Er hätte eigentlich auch vor schlechtem Gewissen vielleicht nicht schlafen können. Er ist immerhin Gott davongelaufen, das wusste er ja auch. Nein, er schlummert. Nun kommen wir aber zur Ursachenforschung und dann zum Lösungsansatz. Also heute würde man sagen, es kommt das Krisenmanagement. Ursachenforschung bzw. Umgang mit diesem Umstand. Ich lese gerade nochmal die Verse 6 bis 11. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so dass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose, das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchtete den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war. Denn er hat es ihnen mitgeteilt und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Also, wie sind sie umgegangen mit diesem Umstand? Erstmal beten. Vers 6, warum? Vielleicht wird sich Gott auf uns besinnen, dass er eingreift und wir nicht zu Tode kommen. Also, sie haben sich doch nur auf Gott besonnen. Heute ist es oft nicht der Fall. Dann zweitens, sie haben Lose geworfen. Eine Auslosung ist ja immer so eine interessante Sache. Ob das so interessant war jetzt da auf dem Schiff, wenn hier dieses Schiff natürlich kurz vorm Zerbersten ist, weiß ich nicht. Aber wir haben früher auch öfters, wo unsere Kinder noch klein waren, öfters mal ausgelost, ja, wenn sich keine Einigung stattfindet. Wer macht die Spülmaschine, wer macht den Hofkehren oder was weiß ich, hat man Lose gezogen. Es gibt auch manchmal interessante Losungen, die DFB-Pokal-Auslosung. Interessant, wer so Amateurverein, ob er vielleicht den FC Bayern kriegt oder was weiß ich, oder Dortmund. Aber diese Losung hier hat wohl einen anderen Aspekt. Es war damals eine übliche Praxis, dass Dinge ausgelost wurden. Und es hat auch durchaus einen biblischen Bezug. Da könnten wir jetzt schon wieder eine ganze Predigt halten über Losen. Da gibt's wahnsinnig viele Stellen. Aber das war eine übliche Praxis. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Los traf auf Jona. Gott hatte es so ziehen lassen. Meistens haben sie das mit so kleinen Steinen gemacht, die sind dann nummeriert worden und dann sind die gelost worden. Ja, jetzt kommt das Krisenmanagement. Reden wir mal drüber, wo eigentlich dieser Schuh drückt. Jona, schenke uns doch mal reinen Wein ein. Woher kommst du? Welchen Beruf hast du? Welchem Volk gehörst du? Was glaubst du? Wer bist du? Warum bist du hier? Bekenntnis zum Glauben. Ein Hebräer, er fürchtet Gott, anerkennt ihn als Schöpfer der Welt. Und sie erfuhren, das hat Jona glücklicherweise ehrlich dann gesagt, dass Jona vor Gott geflohen ist. Boah, peng. Jetzt haben wir die Ursachenforschung, ist erledigt, Haken dahinter. Jona ist der Schuldige, warum unser Schiff hier gleich zerbricht und wir alle tot sind. Jetzt heißt es, was zu tun? Lösungsansatz. Es müsste doch eigentlich reichen, wenn Jona jetzt Buße tut über sein Fehlverhalten und das Schiff einfach kehrt macht. Nein, scheinbar ist es nicht der Lösungsansatz. Vers 11. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Also desto mehr sie redeten, umso klar wurde es, es wird nicht aufhören, bevor Jona nicht weg ist. Man könnte sagen, so, sie sind jetzt in eine Zwickmühle gekommen, die so eine Art Sterbehilfe ist. Ja. Zum Schrecken aller kam jetzt die Lösung von Jona selber. Jona wird klar, dass sich Menschen um mich herum wegen meinem Fehlverhalten in Lebensgefahr befinden. Und Jona sagt, werft mich ins Meer. Nehmt mich und werft mich ins Meer. Boah, da gehört schon auch was her, da muss schon auch, boah. Denn ich habe erkannt, dass dieser Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Also klare Erkenntnis seines falschen Weges, den er eingeschlagen hat. Und er wollte auch die Konsequenzen tragen. Klar, dass es den Besatzungsmitgliedern und dem Kapitän jetzt nicht leicht fiel, einfach Gericht auszuüben über einen Menschen. Aber sie hatten keine Wahl. Der Sturm wurde immer heftiger und heftiger und ließ nicht ab, bis Jona im Meer war. Also im Vers 14 kommt dann noch ein Gebet. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Menschen willen und bringe uns nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht. Und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Also sie warfen ihn ins Meer und das Meer war sofort still. Wie damals auf dem See Genezareth, als Jesus sagt, sei still, und der Sturm war weg. Nur diesmal musste ein Mensch geopfert werden, so sieht es auf jeden Fall im Moment aus. Und ich glaube, es war niemand an Bord, der nur im geringsten dran gedacht hätte, dass der Jona diesen Sturz ins Meer überlebt. Sie mussten davon ausgehen, das war das Ende von Jona. Am Ende war es noch, sie fürchteten Gott mit großer Furcht. Sie brachten ihm Schlachtopfer, vermutlich fühlten sie sich schuldig, weil sie Jona ins Meer warfen, und gelobten Gott Gelübde. Das ist das Ende. Hört man ja auch immer wieder von Menschen, wenn Menschen Schlimmes erleben, zum Beispiel im Krieg sind oder irgendwas gemacht haben. Herr, wenn du mich da rausbringst, dann. Also haben sie sich auch Gelübde gegeben. Lauf Gott nicht davon. Was lernen wir aus dieser heutigen Geschichte? Erstens, Gott sagt zu Jona, geh. Und Jesus sagt zu uns auch, geh, wenn du sein Kind bist, sein Nachfolger bist. Sagt er dir, geh hin in alle Welt und predige das Evangelium der ganzen Schöpfung. Erfüllst du deinen Auftrag? Zweitens, Jona ging, aber von Gott weg. Er floh vor Gott. Läufst du ihm auch und seinem Auftrag für dich davon? Das kann unterschiedlich ausschauen. Drittens, es hat immer Folgen, wenn du nicht gehst. Du musst nicht unbedingt im Maul des Fisches enden, aber es wird persönlich eine Konsequenz haben, wenn du nicht gehst. Für dein Glaubensleben, es wird die Freude fehlen, es wird kein Wachstum da sein und es wird auch Folgen für andere haben, die das Evangelium nicht hören und du nicht Salz für sie bist. Viertens, wie auch dein Leben aussieht. Gott lässt dich nicht laufen. Er stoppt dich wahrscheinlich, er korrigiert dich, möchte durch sein Wort zu dir reden, dich ermahnen, ermutigen, dass das Wort Gottes wieder läuft. Ja, Jesus will dich senden. Bist du bereit? Reflektiere mal anhand dieser vier Punkte ganz ehrlich dein Leben. Und kehre auch vielleicht um, wenn es nötig ist. Ich denke, diese Botschaft, Jona, hat uns wirklich was zum Sagen. Auch über unseren Auftrag, den wir haben. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Bitte dazu, dass wir dazu aufstehen. Ja, Herr, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns auch dieses Wort gegeben hast, dieses Buch Jona, das, wo wir uns auch so darin finden können, weil wir auch nicht besser sind als Jona oder besser sind wie irgendjemand anderer. Wir wollen uns manchmal so durchschlängeln und ja, reden uns raus bei manchen Dingen. Ja, und wissen aber, dass du das Beste für uns möchtest. Du möchtest uns gebrauchen als dein Werkzeug, nicht um uns zu knechten, sondern um uns Freude zu schenken auch und wirklich Erfüllung auch zu schenken. Und ich möchte einfach bitten, dass du uns da jeden Einzelnen für sich ansprichst im Herzen, dass wir wieder neu unser Leben überdenken und neu auch wieder unseren Auftrag sehen und dir dienen mit unserem ganzen Herzen und mit unserer ganzen Seele, möchte ich bitten drum, um jeden Einzelnen, ja, und dich einfach auch um Gnade bitten, da wo wir fehlen und, ja, wir sind auch mal wieder fehlbar und wissen, dass wir auch manchmal störrisch sind wie so ein Esel, möchte einfach bitten, dass du uns wieder neu erfüllst, auch mit deiner Liebe und Geduld hast. Und ja, ich danke dir, dass du ein barmherziger und gütiger Gott bist, der uns lieb hat und der seinen Sohn gegeben hat für uns als Lösegeld für viele. Und dafür danken wir dir, bitten dich jetzt um deinen Segen. Amen. Wir wollen nun ein Lied hören.